Also ich bin nach München gegangen, aber auch da kurz, wie gesagt, unglaublich naiv gewesen mit den 60ern und Wohnung angemietet und so weiter. Meine Mutter von Nürnberg nach München gefahren, das mit der Wohnung geklärt. Ja, und 2 Wochen bevor ich dann hier angekommen bin, hieß es dann, nee, jetzt können wir diesen Posten doch nicht an dich vergeben, weil das macht jetzt jemand Internes, aus Kostengründen. Ja, und so war ich dann in München an der TU eingeschrieben, Wohnung angemietet, aber ohne Job. Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare und nachhaltige Ernährungsstrategien, Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der persönlichen Resilienz und der persönlichen mentalen Gesundheit. Wir können es nennen, wie wir es wollen. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite
Der Corby. Hi, Thomas.
Hi, Corby. Wir sind zurück aus der Sommerpause
Und der
und
Sommer ist auch wirklich vorbei.
der Sommer ist auch wirklich vorbei. Wie war denn Sommer, Corby?
Sehr abwechslungsreich, also viel, viel gemacht. Auch Energie getankt. Ja.
Guten Sommer gehabt
Ja,
insgesamt.
doch, doch. Auch auskuriert, habe auch wieder ein Fahrrad. Bin auch wieder Fahrrad gefahren, habe nicht so viel Angst, wenn ich Richtung Bordstein fahre. Also es ist schon ein paar Kilometer gefahren. Daumen hat einen großen Sprung gemacht, der ist jetzt auch beim Therapieren wieder einsetzbar. Schulter ist gut geworden. Bin so, boah, ja, bei ja, wahrscheinlich um die 80% trainiere wieder normal, aber nicht mit den Gewichten wie vor der Verletzung. Da merke ich einfach, dass da immer noch so ein Bereich im Körper noch nicht so optimal funktionieren, dass da einfach noch Umbaumaßnahmen nötig sind.
Muss man auch dazu sagen, vielleicht für die, die keine Stammhörer sind, du hast dich verletzt. Das war wann?
Im Juni. Juni, ja. Da bin ich ganzen Juli eigentlich an der Bank, also therapeutisch ausgefallen und erst ab August, seit August wieder im Einsatz gewesen. Genau.
Also auch da wieder toi 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 auf dem Weg der Besserung und ohne zu viel auch für dich auch Eigenwerbung machen zu wollen, aber dein Ansatz, wie du dich jetzt auch selbst therapiert hast, hat
Super,
funktioniert.
super funktioniert. Also von Helen einige Male therapieren lassen. Danke, Helen. Und
Danke, Helen.
halt selber halt viel gemacht. Also viel im Bewegungsbereich, bisschen Faszienarbeit, aber ja, einfach langsam belastet. Genau. Und wieder aufgebaut.
Oh, schön. Corby, Sommer ist ja immer so ein kleines bisschen auch die Zeit, in der wir in die Selbstreflexion gehen, in der wir ein bisschen Zeit zum Nachdenken haben, weil es ist ja bei uns Nebensaison. Und das ändert sich jetzt wieder schlagartig. Wir spüren das schon. Das Geschäft zieht auch wieder an. Wir merken jetzt wahrscheinlich noch mal einen kleinen Wiesenknick oder einen größeren. Kommt sehr darauf an, wie das Wetter wird.
Ja, und wie die Leute im Vorfeld sublimieren.
Ja, wie die Leute sich um sich kümmern, wie die Leute jetzt davor schon ihr Immunsystem aufbauen und so weiter, ob wir da einen größeren Knick oder einen kleineren Knick haben, also nehmt eure Supplemente. Was ich aber sagen will, ist, wir haben im Sommer und auch ich persönlich immer wieder ein bisschen Zeit, über ein paar Sachen nachzudenken, zu reflektieren, hat ja auch 2 Wochen Urlaub, hatte eher einen ungewöhnlichen Urlaub, weil wir sind daheim geblieben, wir haben jedoch Zuwachs bekommen privat. Und zwar, wir haben uns einen Welpen angeschafft, der uns ganz schön fordert. Aber es ist auch sehr, sehr schön auf der anderen Seite. Somit war es natürlich ein ganz anderer Urlaub, wie wie vielleicht normalerweise. Und nochmal, da bin ich wirklich ein bisschen zum Nachdenken gekommen, auch immer wieder über meine Biografie nachgedacht. Vielleicht ist es auch schon eine beginnende Midlife-Crisis, ich hoffe nicht. Aber vielleicht ist es irgendwie an der Zeit, auch mal so ein bisschen Rückblick zu halten, eben auf die eigene Biografie. Und da ist mal wieder eine Studie in den Sinn gekommen, die wir auch wahnsinnig gerne rezitieren, auch gerade wenn wir Trainerausbildungen machen, wie lange die Halbwertszeit eines Trainers in der Branche ist. Und die Halbwertszeit ist ja, dass deutlich über 60% aller Trainer, die in diesen Fitnesszirkus kommen, nach 0 bis 5 Jahren wieder rausdroppen. Weitere 25% droppen innerhalb der ersten 6 bis 10 Jahre dann raus. Somit nach 10 Jahren in der Branche 85% droppen aus diesem Beruf wieder raus. So. Und da kam mir in den Sinn, mein Gott, bin ich alt und mein Gott, bin ich schon lang in dieser erweiterten Branche zugange. Also wirklich einer der übrig gebliebenen, würde ich sagen. Und das ist was, was mich schon umtreibt, immer wieder eben auch die eigene Frage, die eigene Reflexion zu stellen. Okay, wie war denn so mein bisheriger Weg? Und finde ich denn das gut? Was bin ich stolz darauf, was ich bisher so gemacht habe? Und ist es für mich ein guter Weg, den ich gegangen bin, wo doch so viele Menschen eben aus diesem Beruf und Berufsumfeld auch wieder rausdroppen? Und das bringt mich immer wieder so ein bisschen zum Resümieren. Bin ich immer richtig abgebogen? War das alles gut so? Bin ich am richtigen Platz? Und aus dem Grund dachten wir vielleicht mal auch zum Perspektivwechsel und vielleicht auch für die ein oder andere Person, die auch im mittleren Lebensabschnitt ist, wie wir ja auch, also in der sogenannten Rush Hour des Lebens, die ja schon sehr früh beginnen kann, aber eben jetzt in diesem mittleren Lebensabschnitt kommend, eben mal so eine Reflexion zu machen und auch mal zu gucken, okay, was bewegt denn jemanden, der vielleicht wirklich über viele Jahre in diesem Coaching und Fitnesszirkus eben ist, was sind denn seine biografischen Meilensteine und auch so die Überlegungen und Gedanken und Lebensphilosophien, die dahinter stecken? Und deswegen dachten wir, sprechen wir heute einfach mal so ein bisschen über meine Biografie.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Mir kommen so ganz, ganz viele Gedanken, also warum wir vielleicht jetzt auch noch da sind, wo wir sind. Aber das werden wir wahrscheinlich jetzt gerade nochmal rausfiltern. Genau. Du warst nicht von Haus aus als Trainer vorgesehen, oder? Also so von Kindheit war es nicht, wo du gesagt hast, oh cool, Sport ist mein Leben, da zieht es mich hin, gell?
Nee, ganz und gar nicht. Ich war tatsächlich eher bis zu meinem 10. Lebensjahr ein total unsportliches Kind. Auch übergewichtig und tatsächlich auch vom Immunsystem, von der Motorik, von ganz vielen Dingen, von meinem Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, war schon eher ein sehr, sehr, sehr introvertiertes Kind mit doch einigen Potenzialen, sage ich mal, mit einigen Themen. Und das hat sich mit 10 Jahren, das hat sich schlagartig bei mir verändert. Also nicht das Thema Immunsystem, aber das Thema Begeisterung für den Sport. Davor hat mich Sport überhaupt nicht begeistert. Wirklich eher ruhigere Sachen. Und das war damals, bin ja 81 geboren, es war damals neun, bin dann erst 10 geworden, war die Fußball-Weltmeisterschaft in Italien. Und war ja so die Zeit, ich weiß nicht, ob sich da vielleicht, also viele werden sich nicht mehr erinnern, vermutlich, je nachdem, wie die Altersstruktur unserer Zuhörerschaft ist. Aber damals ist ja Deutschland auch sensationell Weltmeister geworden mit einem Rudi Völler, der mitgespielt hat, mit Lothar Matthäus, der gespielt hat und so weiter und so fort. Und es war damals meine Chance, abends länger wach zu bleiben, wenn ich vorgegaukelt habe, mich würde Fußball interessieren. Und das habe ich natürlich getan. Ich habe gesagt, mich interessiert das total. Und dann hat mich meine Mama eben länger aufbleiben lassen. Und mein einziges Ziel war in der Halbzeitpause Lego zu spielen. Und somit habe ich die Halbzeiten überstanden und das habe ich eben ein paar Spiele gemacht und irgendwann hat mich das richtig interessiert. Und bis zum Ende dieser WM, wie gesagt, ist eine Euphorie entstanden, war ich echter Fan, sodass ich danach auch unbedingt Fußball spielen wollte. Und so kam das, ja. Es war diese WM 1990, die hat irgendwie alles verändert, ja.
Krass. Also hat Fußball dich tatsächlich zum Sport gebracht, gell?
Ja. Ja, total. Und ich war natürlich immer noch übergewichtig und wirklich nicht ganz so sportlich. Bin dann in den Verein gegangen und damals gab es noch nicht irgendwie so viel, wie soll ich mal sagen, kindgerechte Pädagogik in so einem Fußballverein, sondern wenn du halt in so einen Fußballverein kamst und warst halt einfach so der kleine Dicke, dann hat man dich auf eine spezielle Position gestellt und das war halt das Tor. Ja? Und dann war ich plötzlich im Tor gestanden. Da musste man nicht so viel laufen. Und ich habe dafür eine unglaubliche Leidenschaft dann entwickelt. Und wir haben alle festgestellt, irgendwie habe ich da Talent, Torwart zu sein. Und da bin ich dabei geblieben. Ja.
Und dann da durch die Bewegung im Tor, also eine Veränderung im Körper schon gehabt? Oder?
Ach, ich glaube, ich habe damals unglaublich Blut geleckt. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht und ich war wirklich Feuer und Flamme. Was aber tatsächlich immer noch der Fall war, ich war enorm, es hat, ich denke, mehrerlei Gründe, unglaublich immunschwach. Ich habe alle möglichen grippalen Geschichten mir eingezogen, bis hin dann in meiner Jugend zum pfeiferschen Drüsenfieber und alles. Also ich war wirklich, gab wenig, was ich mir nicht eingefangen hatte. Ich habe die Mandeln rausbekommen und so weiter und so fort, weil die chronisch entzunden waren. Also es war wirklich viel. War also körperlich irgendwie gefühlt immer so ein kleines bisschen gehandicapt, hatte aber unglaublich Freude am Fußball und wie gesagt auch echt Talent und wollte da auch unbedingt weiterkommen. Im Rahmen irgendwie meiner Möglichkeiten und so einen richtigen Switch, muss ich sagen, hat es tatsächlich aber erst gegeben, da war ich so 16, 17 und zwar habe ich war klar in der Pubertät und dann Jugendlicher und ich war wirklich unzufrieden mit meinem Körper und dass ich einfach so immer so ein bisschen moppelig war und das hat mir einfach überhaupt nicht getaugt und habe dann damals so diese ersten Fitnessmagazine irgendwie zwischen die Finger bekommen, ja, und das war damals die Flex und so weiter.
Die einen kriegen die Magazine in die Finger, die anderen solchen.
Das waren tatsächlich Fitness, nein, es waren Fitnessmagazine in die Finger bekommen.
Und wie alt warst du da?
Das war vielleicht mit 15 schon begonnen, 15, 16. Mhm. Und habe dann angefangen, für mich auch daheim im Kinderzimmer und dann auch in so einem unglaublich alten, kleinen Fitnessraum von dem Fußballverein, bei dem ich gespielt habe, da habe ich angefangen, Krafttraining zu machen. Und das hat mir echt Freude gemacht. Da habe ich auch gesehen, da tut sich relativ schnell komischerweise was. Also da hat mein Körper sehr, sehr schnell drauf reagiert. Und dann habe ich auch angefangen, die Ernährung umzustellen, so wie es halt in diesen Fitnessmagazinen so stand. Also es war halt alles ausgelegt auf kein Fett und halt einfach Reis mit Hühnchen, Hühnchen mit Reis und das Ganze wieder von vorne.
Brokkoli.
Bitte?
Und Brokkoli.
Und Brokkoli und Proteinshakes und so weiter. Und das habe ich dann gemacht.
Krass, gedacht, da bist du voll in die Selbstwirksamkeit gekommen, gell? Dass du was machst und in die Umsetzung gekommen und was erreicht.
Das hat mir unglaublich gut getan. Man muss dazu sagen, ich bin schon irgendwie recht behütet, irgendwie auch aufgewachsen. Bin, muss man auch dazu sagen, mit meiner Mama alleine aufgewachsen, also ohne Vater. Und das haben irgendwie alle versucht zu kompensieren. Also ich habe auch keine Geschwister. Und irgendwie die ganze Family hat irgendwie versucht, das zu kompensieren, dass da halt kein Vater da ist, kein Papa da ist und haben mich echt so teilweise wirklich in Watte gepackt. Und das ist genau das, was du sagst. Also diese Selbstwirksamkeitsmomente, die hatte ich an vielen Stellen nicht so, aber genau da habe ich es gespürt. Ich habe mich auch in der Schule, war im Gymnasium schon dann relativ schwer getan, auch mit der Eigenmotivation, mit der Leistung und so weiter. Und da habe ich plötzlich wirklich Selbstwirksamkeit gespürt. Das war im Fußball schon auch so, im Fußballtor, aber eben immer nur bis zu einem gewissen Level. Und ich habe damals, man muss sich das auch vorstellen, war ja damals auch 1,89 schon groß mit 16. Und habe aber, ohne dass ich Krafttraining gemacht habe, trotzdem irgendwie 95, 96, 97 Kilo gewogen. Also ich war schon, wenn man so schön in Franken sagt, ein Brummer. Ja? Und habe dann innerhalb, das war jetzt auch nicht super gesund und wahrscheinlich nicht die cleverste Idee von mir, aber innerhalb von dem halben, dreiviertel Jahr war ich dann unten auf 75.
Holla.
Ja. Mhm. Und das hat mir natürlich schon unglaublich viel Selbstwirksamkeit gegeben, weil erstmalig habe ich in meinem Leben Bauchmuskeln gesehen, war dann wirklich sehr weit unten vom Körperfettanteil und habe auch gemerkt, ich werde im Fußball viel besser. Also ich bin wahrscheinlich 2, 3 Ligen vom Level bin ich besser geworden, nur über den Gewichtsverlust. Ich konnte höher springen, ich konnte schneller sprinten, war schneller wieder auf den Beinen, es war unfassbar.
Da warst du 16.
17. Da war ich 16, dann eben 17 geworden und das war so die Zeit. Ja.
Mhm. Und bist dann in auch in Leistungskader mit aufgenommen worden?
Genau, ich habe ja Fußball gespielt. Damals bin dann zu einem höherklassigen Verein auch gewechselt, habe dann die beste Zeit im Fußball hatte ich, als ich dann rausgekommen bin, auch aus der A-Jugend beim SC Feucht. Das war ein Verein in der Nähe von Nürnberg. Das war meine beste Zeit, ehrlich gesagt, als Fußballer und als Torwart. Und das war schon eine enorme Bestätigung eben auch meiner selbst, dass ich es schaffen konnte, aber relativ spät angefangen, dann doch wirklich so leistungsorientiert eben auch noch Fußball zu spielen. Also für ganz oben hat es nicht gereicht, da war ich auch fußballerisch zu schlecht, sage ich jetzt mal, aber es hat dann doch dazu gereicht, um wirklich leistungsorientiert mitzuspielen, Fußball zu spielen. Und ich würde schon sagen, dass ein enormer Schritt das war, dass ich damals eben doch einige Kilos verloren hatte. Ja. Mhm.
So, und du hast dann Abi gemacht, weiter in Fußball gespielt.
Genau, ich habe damals mein Abi gemacht.
Und hast dann gedacht, jetzt werde ich Trainer.
Nee, ich habe damals Abi gemacht und ich muss schon sagen, dass gerade dieses Thema, ich war dann irgendwann immer hin und her gerissen, weil ich habe ja, wenn man relativ häufig trainiert, das waren während der Saison 3-mal Training in der Woche, in der Vorbereitung fast jeden Tag und ich habe einfach auch Geschmack an diesem Fitnesstraining gefunden und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber vielleicht, ich habe da oft drüber nachgedacht, ob das schon, also ob es eine Art von Suchtverhalten schon war, zu sagen, hey, ich brauche das auch mit genau auf die Ernährung zu achten und so weiter. Ich erinnere mich da schon, dass wir öfter dann halt auch in der Clique irgendwie unterwegs waren und ich habe halt dann komplett verzichtet, um noch Kalorien zu sparen und so weiter. Es war schon, ich würde sagen, es war an der Grenze. Es war an der Grenze dazu, dass es vielleicht sogar auch ungesund wird. Würde aber, und das würde ich hier aber auch offen sagen, wenn ich davon überzeugt wäre, dass es schon über dieser Grenze hinweggegangen wäre, ich glaube nicht, dass das der Fall war. Also was aber der Fall war, ich war immer schon, ich war sehr, sehr stark eben angefixt von diesem Trainingsgedanken und irgendwo bin ich auch nicht mehr hingekommen mit der Zeit. Ne? Schule, habe nebenbei schon gejobbt und so weiter, Geld verdient nebenher. Das Fußballtraining und dann eben auch noch dieses Fitnesstraining und das war schon ganz schön viel und habe dann oft abgewogen, ob wirklich mein komplettes Herz am Fußball hängt oder ob nicht ein bisschen mehr Herz an diesem ganzen Fitnessthema hängt.
Du hast wo gejobbt?
Angefangen zu jobben tatsächlich, das war eine ganz irre Geschichte. Es gab damals eine Fitnessstudio-Kette. Also ich habe davor auch 1000 andere Jobs, Aushilfsjobs gemacht, immer mal wieder in den Ferien und so weiter. Habe zum Beispiel mal in einer Spedition gearbeitet und da Pakete geschleppt, aber das war wirklich nur Ferienzeit. Das erste Mal, wo ich so richtig diesen Nebenjob hatte, das war dann in dem ersten Fitnessstudio, in dem ich selber angemeldet war. Es gab damals eine Fitnessstudio-Kette, die hieß Swiss Training. Und die haben Trainer gesucht. Die haben Trainer gesucht und anscheinend war damals eine Ausbildung nicht erforderlich. Jedenfalls bin ich da mit 17 dahin und die haben mich genommen.
Mhm. Oh, du schaust nach Fitness aus.
Ja, du schaust irgendwie nach Fitness so aus. Und irgendwie, mein Name ist Thomas. Du schaust irgendwie gerade aus. Und ich hatte keinerlei Fitness-Ausbildung oder irgendwas und die haben mich genommen. Ja. Und ich erinnere mich noch, das war vielleicht meine erste oder meine zweite Arbeitswoche, kommt eine Kundin zu mir und sagt, ob ich eine Übung für sie hätte, für ihren Gluteus Maximus. Und jetzt hatte ich aber überhaupt keine Ahnung, was oder wer Gluteus Maximus ist. Ja? Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Hund oder irgendjemand. Ja? Ich wusste keine Ahnung gehabt, was das ist.
Was ist das für eine Rasse?
Und ich habe geraten und habe dann gedacht, Maximus, das klingt nach groß. Na, Hintern vielleicht könnte, also andere große Muskeln kannte ich, das kannte ich nicht. Und ich habe geraten und es war richtig. Also es war der Hintern offensichtlich. Und das ist nochmal gut gegangen, aber spätestens da habe ich mir gedacht, naja, so eine Ausbildung wäre vielleicht nicht schlecht. Und weil ich habe wirklich, es war wirklich grauenhaft und furchtbar. Das Einzige, was mich beruhigt hatte, war, dass meine damaligen Kollegen sich auch nicht besser ausgekannt hatten. Also es war, wir waren da alle in einem Boot. Aber es war eine schöne Zeit, ne? Und jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Es war damals schon so, dass ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, hängt mein wirkliches Herzblut am Fußball? Oder eben an diesem ganzen Fitness-Thema, weil beides so richtig, richtig enthusiastisch zu machen, das hat schon ganz schön viel Körner eben gelassen. Also ich habe dann wahnsinnig oft trainiert, wahnsinnig viel trainiert. Und ich habe dann schon immer mehr gemerkt, dass mir dieser Fitness-Aspekt fast wichtiger ist als der Fußball. Das war dann schon so, ja. Dann Abitur gemacht, habe in der Kollegstufe habe ich eine Ehrenrunde gedreht. Muss dazu sagen, ich war eigentlich immer ein relativ braver und eher zurückhaltender Junge und es gab dann schon mal ein paar Jahre in meinem Leben, da ist es dann so ein bisschen geswitcht und da habe ich mich dann so ein bisschen ausgelebt und erprobt und so weiter und das war halt gerade in der Zeit der Kollegstufe in der 12. Klasse damals. Und dann durfte ich eine Ehrenrunde drehen.
Das war bei mir früher, es war bei mir in der 8.
Ja? Ja. Also von dem her, es war dann 2001, als ich Abitur gemacht habe. Und ich hatte erstmal, das war nicht so ein vorgezeichneter Weg. Also ich hatte immer irgendwie den Gedanken, Mensch, wäre irgendwie cool, mal ein eigenes Fitnessstudio zu haben. Das war also durchaus ein Gedanke, den ich damals schon hatte. Aber es war irgendwie, ich habe gedacht, irgendwie jetzt reicht es mit schulischem Weg und so weiter. Irgendwie jetzt reicht es nach dem Abitur. Es war jetzt nie so, dass mir das Gymnasium großartig Spaß gemacht hat. Ich habe mich da durchgequält, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe das Abitur geschafft, ja, aber jetzt auch nicht mit einer super, super Note. Das jetzt nicht. Und damals gab es ja noch Zivi und Bund und ich habe mich damals für ein Zivi entschieden. Und habe mich dann erstmal beworben, habe mich bei verschiedenen Banken beworben. Und was ganz, ganz wenige wissen, ist ja, dass ich von der Bayerischen Landesbank eine Zusage bekommen habe. Also ich hatte einen Ausbildungsplatz bei der Bayerischen Landesbank. Und habe dann, während ich Zivildienst gemacht hatte, ich bin Bus gefahren, hatte behinderte Kinder und behinderte Erwachsene zu ihren Tagesstätten gefahren, in die Schule und so weiter, wieder abgeholt. War, ich denke da sehr gern noch an die Zeit zurück, ehrlich gesagt. Und natürlich nebenbei auch immer im Fitnessstudio gejobbt. Das war damals dann nicht mehr ein Swiss-Training, es war das McFit tatsächlich dann schon in Nürnberg. Und da kam mir dann so die Überlegung, nee, ich will es mir doch nochmal beweisen, ich möchte studieren. Das war eben, als ich Abitur gemacht habe, ich war Gott froh, als ich da raus war. Und dann kam aber in den nächsten Monaten so, nee, ich will mir das selber beweisen. Und ich hatte aber diese Ausbildungsstelle schon. Ja. Also habe ich diese Ausbildungsstelle tatsächlich sausen lassen und habe mich für BWL eingeschrieben. Das war damals an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg, Nürnberg-Erlangen. Und die wirtschaftliche Fakultät, die war betriebswirtschaftliche Fakultät, die war in Nürnberg. Und da habe ich dann angefangen zu studieren. Ja. Und das war am Ende eine Schnapsidee, muss man ganz ehrlich sagen.
Das heißt, du hast BWL studiert?
Ich habe dann BWL studiert, genau. Ja. Zwei Semester.
BWL und Sport. Also, ja, ich habe BWL und französische Literatur und wie lange? Also ja, zwei Semester, ein Semester.
Nein, es war am Ende eine Schnapsidee. Das war, ich wollte mir das selber beweisen. Ich wollte mir beweisen, ich kann das. Ich kann noch mal einen nächsten Schritt gehen. Aber es war, das war nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erinnere mich noch an den Dekan, der da die Ansprache hielt am allerersten Tag. Wir waren 700 Studenten, die gestartet sind in dem Jahrgang. Und der Dekan sagte, meine Damen und Herren, schauen Sie einmal bitte nach links, schauen Sie einmal bitte nach rechts. In einem halben Jahr wird einer dieser beiden nicht mehr da sein. Und ich habe dann nach kürzester Zeit habe ich gemerkt, was er meinte. Und mir war dann auch relativ schnell bewusst, das werde wahrscheinlich ich sein. Ne? Das heißt, ich war 2 Semester eingeschrieben, war aber im 2. Semester nicht mehr ganz so oft dann da. Ich habe dann relativ schnell, habe ich dann gesagt, komm, ich will das. Ich will aber trotzdem weiter studieren. Ich möchte das, möchte den akademischen Weg. Und ich habe von diesem Sport- und Fitnessgedanken konnte ich irgendwie nicht ablassen. Mich hat, das war einfach meine Leidenschaft. Das war meine Leidenschaft. Ich habe Bücher über Fitness wirklich gefressen und inhaliert. Ja, mich hat das wahnsinnig interessiert, diese ganze Welt. Und habe mich dann entschieden, eben auch mit ein paar Freunden sogar zusammen, komm, wir probieren, wir schreiben uns ein und wir melden uns an für diese Sporteignungsprüfungen und wollen Sportwissenschaften studieren. Und das haben wir dann auch getan. Ich habe mich da, also war gerade in diesem 2. Semester BWL, habe ich mich intensivst für diese Sporteignungsprüfung vorbereitet, weil die war damals schon wirklich anspruchsvoll, muss man sagen. Also insbesondere das Thema Turnen war bei mir echt eine Herausforderung. Man muss auch dazu sagen, ich hatte ja gesagt, ich habe mich mit 17 auf 75 Kilo runter fast schon gehungert und hatte dann aber, das war im Jahr 2002, Ende 2002, Anfang 2003 war das ja schon. Ich habe ja 2.1 Abi gemacht, dann Zivi. Und dann erst BWL studiert, also es war ja Ende 2002, Anfang 2003 und habe ich auch tatsächlich mit dem Fußball schon ein bisschen reduziert und habe wieder verstärkt Krafttraining gemacht und war da aber auch schon wieder bei über 90 Kilo oben, aber allerdings mit Muskulatur. Und da habe ich mich natürlich im Turnen jetzt nicht ganz so leicht getan und im Schwimmen auch nicht. Also von dem her, ich habe mich im Turnverein angemeldet und ich war im Schwimmverein und habe mich da halt intensivst vorbereitet. Das waren auch teilweise wirklich also sehr erbärmliche Momente, die ich dann auch in Erinnerung hatte, zur Belustigung dann dieser anderen Turner, als ich da am Reck meine ersten Versuche gemacht habe. Aber es hat dann am Ende geklappt, also Sporteignungsprüfung bestanden und ich habe das gemerkt schon in den ersten 1-2 Wochen, als ich da an der Sportfakultät in Erlangen dann war, auch an der V, also an der Friedrich-Alexander-Universität. Das ist meins, das macht mir Freude, das ist meins. Und man sieht schon, es war ein bisschen Zickzackweg auch. Also es war jetzt, also die Sport- und Fitnesskomponente, das ist irgendwie immer geblieben, aber es war durchaus kein geradliniger Weg. Und habe dann, und ich müsste auch lügen, ich hatte da schon die Ehrenrunde in der Schule gedreht, habe 2 Semester BWL und irgendwie da Zeit liegen lassen und habe dann aber auch nicht mit Vollgas im Vordiplom studiert. Also habe mir da durchaus auch ein bisschen Zeit gelassen. Es war irgendwie eine andere Zeit, ja. Hab viel gearbeitet nebenher. Fitnessstudios, in mehreren verschiedenen Fitnessstudios, auch in einer Reha-Einrichtung. Und ich hatte mal einen kleinen Abstecher gemacht. Es war aber schon zur BWL-Zeit, ins Nürnberger Nachtleben und habe da an der Tür gestanden. Ja. Mhm.
Lassen wir das einfach mal so stehen. Türsteher.
Ja, genau. Genau. Also es waren schon auch, war einfach immer wieder Bögen, die ich gemacht habe, wilde Kurven, die ich da geschlagen habe. Und
du kommst hier mit rein.
Aber dieses Sportliche und dieser Fitnessaspekt, der hat mich irgendwie begleitet. Und ich habe mir.
Sportstudium hast du durchgezogen?
Das Sportstudium habe ich durchgezogen, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit gelassen. Es war immer wieder, es war teilweise auch in der eigenen Familie, das war nicht schön. Also ich da eröffnet hatte, also passt auf, ihr denkt, ich bin noch voll beim BWL-Studium dabei, aber das ist nicht mehr so, aber ich mache jetzt Sport. Das war jetzt nicht so der beste Moment in der Familie, weil da natürlich dann die erste Frage, die aufkam, ja, und mit was verdienst du dann Geld? Für mich war das irgendwie nie Thema. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hast ja auch Sport studiert. Also für mich war das irgendwie nie Thema, dass ich mal mit dem Studium irgendwie kein Geld verdienen könnte. Ich erinnere mich auch noch, dass ein Prof an der sportwissenschaftlichen Fakultät, der mal so in die Reihen gefragt hat, warum studiert denn ihr Sport? Warum studiert denn ihr Sportwissenschaft? Und halt viele sagen, und ja, ich mag Sport. Ich bin selber Leistungssport. Da waren viele Handballer, weil Erlangen ist ja ein Erstliga-Handballverein. Da waren einige Handballer damals in meinem Jahrgang. Und ich habe halt gesagt, nee, ich studiere, A, weil ich natürlich das Thema gut finde, aber ich will mal echt Geld verdienen auch, ja. Und alle haben mich angeschaut, wie so ein Autor. Also Sportwissenschaft verbindest du jetzt nicht unbedingt mit der großen Karriere, ne? Aber das habe ich durchgezogen, Vordiplom dann gemacht und Hauptstudium, ich bin dann tatsächlich so ein bisschen ins Zweifeln gekommen, als dann ich im Hauptstudium war und habe dann einen Doppelstudiengang weitergemacht und zwar habe das Diplom weitergemacht, aber ich habe zusätzlich noch auf Lehramt Sport, also waren ja die gleichen Dinge, die du belegen musstest und habe dann zusätzlich auf Lehramt noch Wirtschaft reingenommen, weil ich gedacht habe, naja, das irgendwie, das kriegst schon hin und es wäre dann tatsächlich auf Lehramt, auf Realschule Lehramt gewesen. Ich habe immer gesagt, naja, das wäre dann vielleicht der doppelte Boden gewesen. Es war dann doch relativ anspruchsvoll, irgendwie beides hinzubekommen. Aber das war so meine Strategie und so ging das dann so ein bisschen im Hauptstudium. Und ja, und dann kam, wie gesagt, immer viel nebenher gearbeitet und dann kam eben wirklich ganz, ganz, ganz opportun ein Jobangebot. Und dieses Jobangebot war im Ausland. Und dieses Jobangebot beinhaltete, dass ich Nürnberg verlasse und Chefathletiktrainer einer Profifußballmannschaft in Rumänien werde. Ja. Das war mein früherer Torwarttrainer, der dort einen Posten bekommen hat als Torwarttrainer eben in dieser ersten Liga bei dem Verein und der hat mich ins Spiel gebracht. Ja. Und dann bin ich dahin.
Als Athletiktrainer war das?
Als Athletiktrainer, als Chefathletiktrainer. Des FC Universitatia Craiova, ja. Und das war damals 2000 und Anfang 2007. Also wir machen jetzt schon so einen kleinen Sprung in der Zeit.
Das war während deinem Studium.
Ich war im Hauptstudium, ging aber, also ich hatte nicht mehr so viele Anwesenheiten, ehrlich gesagt. Das war Anfang 2007. Ich habe damals 2006 beziehungsweise vielleicht noch mal 1,5 Jahre zurück, das war 2005 schon, ist mir ein Buch in die Hand geflogen. Und zwar war das Buch Core Performance von dem Marc Verstegen. So, das war dieses Buch, wo es um funktionelles Training ging. Und das hat mir damals eine ganz neue Welt irgendwie eröffnet, auch Richtung Hochleistungssport. Und das hat mir unglaublich viel gebracht und es hat mir auch unglaublich gefallen, dieses Buch. Und das hat mir nochmal eine ganz neue Welt eröffnet, weil ich dachte davor, ich weiß schon alles über Fitness, hat auch davor dann einige Fortbildungen, die Fitnesstrainer B-Lizenz, A-Lizenz und so weiter. Das habe ich alles in der Zwischenzeit gemacht. Und hatte dann auch, bin 2006, ich habe tatsächlich immer mehr, jetzt springe ich ein bisschen in der Zeit, aber ich habe tatsächlich immer fast mehr gearbeitet, als dass ich studiert habe. Ab 2006 war ich Studioleiter eines Fitnessstudios in Nürnberg, nebenher als Student und habe für das Nachwuchsleistungszentrum für den 1. FC Nürnberg als Athletiktrainer gearbeitet. Also es war relativ viel zu tun und dann kam eben dieses Angebot. Also der Initialzündung Richtung Hochleistungssport, um wieder diesen Weg dahin zu finden, von der Fitness in den Hochleistungssport, in den Fußball in dem Fall, war tatsächlich dieses Core-Performance-Buch und dann eben die Chance beim 1. FC Nürnberg das NLZ als Athletiktrainer zu betreuen und eben dann die Studioleitung dieses Fitnessstudios zu haben. Und das war eine Riesenehre zu der Zeit, aber es war, muss man auch ganz ehrlich sagen, einfach ein Ticken too much neben dem Studium. Mhm. Ja. Ja, und dann kam eben.
Du warst die ganze Zeit bis dato eigentlich, also Trainer an und für sich aus Leidenschaft, seitdem du 19 bist?
17.
17?
Mhm. Also ersten Erfahrungen, dass mit diesem Gluteus, diese Anekdote mit dem Gluteus Maximus im Swiss-Training, dann McFit. Dann gab es in Nürnberg eben eine Reha-Einrichtung. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Die heißt Campus Sports und Reha. Das hat mir, da habe ich viel gelernt, auch gerade über das Reha-Thema. Da waren mehr Physiotherapeuten als Trainer. Es war also eher eine Physio-Einrichtung mit angehängter Trainingsfläche. Da habe ich viel gelernt. Und dann habe ich in den umliegenden Städten von Nürnberg habe ich in Studios gearbeitet und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich viel, viel, viel in Studios gearbeitet, bis ich dann im war ein größeres Studio im Sportzentrum Nürnberg, mitten in der Stadt, bin ich da Studioleiter geworden. Ja.
Und wann hast du fertig studiert? Weil das Hauptstudium war noch nicht vorbei. Dann bist du nach Rumänien.
Bin ich nach Rumänien, war
Dazwischen
natürlich,
warst du noch in den USA, oder?
das war in der Pause, in der Sommerpause, bin ich eben nicht zurück nach Deutschland, sondern bin in die USA und habe bei dem Marc Verstegen, dessen Buch mir in die Hand gefallen ist. Damals 2005 habe ich ein Internship gemacht, also ein Mentorship-Programm. Das war auch nochmal unglaublich augenöffnend. Das heißt, ich habe immer versucht, mich weiterzubilden, weiterzubilden, weiterzubilden. Und ich muss sagen, ich habe in der Rumänien-Zeit, dadurch, dass ich halt in Rumänien erstmal keinen Menschen kannte, bis auf den Torwarttrainer, bin ja auch kein Rumäne, sondern war komplett fremd in dieser Stadt. Habe also wirklich von heute auf morgen, ne, dieses muss man sich vorstellen, dieses Angebot kam in der ersten Januarwoche 2007 und in der zweiten Januarwoche bin ich gefahren
Ja,
und habe alles stehen und liegen gelassen. Ich war Studioleiter, habe studiert, ich habe alles stehen, Freundeskreis, ich habe Beziehung gehabt damals, habe alles stehen und liegen lassen, alles abgebrochen. Also einen hohen Preis gezahlt auch dafür, weil es war auch zu dem Zeitpunkt nicht klar, was wird jetzt aus meinem Studium. Und du weißt, dass ich hier oft hin und her und wie das dann final dann noch mit dem Studiumabschluss dann auch noch geklappt hat, das war auch keine reibungslose Geschichte, weil ich habe alles ohne einen doppelten Boden stehen und liegen lassen für diese Chance.
Wie lange warst du in Rumänien? 2 Jahre?
Es waren gute 1,5 Jahre, von Januar 2007 bis Juli 2008.
Und bist dann nach Nürnberg zurück.
Nee, also erstmal in Rumänien angekommen, nochmal keinen Menschen gekannt, bis auf den Torwarttrainer, eine ganz andere Kultur, Rumänien gerade EU-Beitritt, ganz andere Welt, ganz andere Welt. Auch in Rumänien ein ganz interessantes Land, unglaubliches Nord-Süd-Gefälle. Also im Norden, gerade in dieser Siebenbürgener Gegend, also ich spreche von damals, ich war seitdem nicht mehr da, weiß nicht, wie es hier mittlerweile ist, war es tatsächlich entwickelter und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen europäischer als in dem Süden, in dem ich war. Bis auf Bukarest, auch im Süden, aber die Stadt Craiova war schon, es war einfach eine andere Welt, war eine ganz andere Welt. Und ich habe mich in der Zeit unglaublich auch mit mir beschäftigt, mit meiner Weiterbildung, habe mir Bücher über Bücher kommen lassen, bestellt und habe da, also Fachbücher, und habe da unglaublich stark nochmal studiert und bin da wirklich, ich glaube, das war der Grundstein, dass ich zu diesem, ja, doch irgendwie Fachmann geworden bin, der ich wohl in vieler Augen jetzt auch bin. Ja, das war der Grundstein, weil ich habe da mich in Büchern vergraben und habe damals 1,5 Jahre lang, gab ja nicht viel anderes, mehr oder weniger studiert. Ich sage nach wie vor, ich habe in diesen 1,5 Jahren in Rumänien auch vom Fachlichen, von der Theorie deutlich mehr gelernt als im gesamten Studium, muss ich ganz ehrlich
Ja.
sagen. Hab das
Das
natürlich.
geht vielen Studierenden im Sport so,
Ja.
dass die eher einen Praktiker oder irgendwo dann einen Mentor finden oder irgendwie so einen Zugang zu der
Ja.
sportwissenschaftlichen Welt.
Und war da eben 1,5 Jahre, habe damals vier verschiedene Cheftrainer erlebt. Es gab damals auch sogar eine Anekdote. Ich habe einen Mitkommilitonen von mir überzeugt, damals mit nach Rumänien zu gehen. Also ich bin ja im Januar gegangen, 2007, und dann in der Sommerpause fand man dort meine Arbeit wohl recht gut und hat gesagt, naja, also wenn du möchtest, kannst du noch einen Mitarbeiter haben. Und dann habe ich gesagt, naja, ich möchte aber keinen Rumänen, ich möchte einen selber mitbringen. Und dann habe ich einen Mitkommilitonen von mir, das wissen auch ganz wenige, habe ich dann überredet, dass er auch kommt. Und das war aber nicht seine Welt. Ich glaube, das war aber auch nicht in Ordnung, also hundertprozentig in Ordnung, wie ich das damals mit ihm gemacht habe, weil ich habe damals auch von Führung noch nicht besonders viel gewusst und so weiter und habe ihm halt wirklich die Dinge halt dann auch machen lassen, auf die ich selber keine Lust hatte. Für ihn war es hart in Rumänien generell, auch vom Mentalen. Und er hat dann tatsächlich nach ein paar Monaten abgebrochen, ja. Und Das war auch von mir nicht ganz optimal. Aber es war tatsächlich ein paar Monate, war jemand aus Nürnberg sogar da mit in diesem Staff. Und dann danach kam ein Italiener, der mit mir in diesem Staff war, der Urbano. Der war schon über 60. Das war auch, von dem habe ich auch viel gelernt nochmal. War auch eine ganz interessante Person. Es war auf alle Fälle eine sehr bewegte Zeit. War natürlich spannend, ne? Du fährst zu den Auswärtsspielen mit, bist im Mannschaftsbus. Ich habe vor 20, 30, manchmal 40.000 Zuschauern die Warm-ups gemacht im Stadion, war mit der Mannschaft, war auf der Bank, habe die Auswechselspieler warm gemacht. Das war schon cool. Und ich meine, gerade, ich war damals ja auch selber erst Mitte 20. Das war schon imposant, muss ich schon sagen. Aber es war ein unglaubliches Risiko, weil ich hätte wirklich da um ein Haar meine ganze akademische Laufbahn weggeschmissen. Also für diese Chance weggeschmissen. Wobei für mich war das dann total festgestanden. Also ich bleibe in diesem Hochleistungssport-Zirkus. Das ist für mich total klar. Ich bleibe und bleib Fußball-Athletik-Trainer und gehe in diesem Zirkus mit. Irgendwann habe ich gedacht, ne, ich hefte mich mal an irgendeinen bekannten Trainer, Cheftrainer, und mit dem gehe ich dann halt immer mit. Das war so der Plan. Dann kam irgendwie, kam es dann doch ganz anders
scheinbar.
Also der Vertrag lief über 1,5 Saisons und das war mir auch wichtig, das zu erfüllen. Man hat mir dann noch angeboten, den Vertrag zu verlängern und dass ich eben in Rumänien bleibe. Ich habe damals auch wirklich kurzfristig drüber nachgedacht oder kurzzeitig drüber nachgedacht, weil es wäre nochmal ein 3-Jahres-Vertrag gewesen. Und dann hätte ich aber wirklich mich komplett einlassen müssen auf dieses Land und sagen, okay, hier werde ich auch ein bisschen sesshaft und lerne noch besser die Sprache und so weiter und so fort. Habe mich dann aber dagegen entschieden, relativ frühzeitig auch dagegen entschieden. Wir haben dann im Trainingslager, das war im Wintertrainingslager, Anfang 2008, waren wir in der Türkei und im selben Trainingslager waren die Münchner Löwen. Und ich bin mit denen so ein bisschen in Kontakt gekommen und habe mit denen gequatscht und die fanden auch meine Arbeit ganz interessant und haben dann tatsächlich irgendwann gesagt, Mensch, komm zu uns zur neuen Saison, so jemanden können wir brauchen. Und haben per Handschlag eine mündliche Vereinbarung getroffen, dann auch noch 2, 3 E-Mails geflossen und komplette Bestätigung. Und ich war halt auch unglaublich naiv. Weil in meinen Augen war das total klar. Ja, völlig safe, weil der Manager, der möchte jetzt nicht unbedingt die Namen nennen, aber es war der Manager von den Münchner Löwen zu der Zeit, Zweitligaverein zu der Zeit. Und für mich war das klar, na, jetzt gehst du dahin, jetzt bist du wieder in Deutschland. Und habe dann aber immer mit einem Hintergedanken an meine akademische Laufbahn weitergedacht und habe dann von Rumänien aus alles organisiert, dass ich habe mich ja an der FAU, also an der Friedrich-Alexander-Universität, habe ich mich ja exmatrikuliert und es ging tatsächlich, dass dann die TU München unglaublich viel von dem, was ich erarbeitet hatte, mir anerkannt hatte, obwohl die TU zu der damaligen Zeit schon wahnsinnig umgestellt hat auf Bachelor und Master. Jetzt haben sie gesagt, naja, Diplom kannst du bei uns eigentlich nicht mehr studieren, das geht nicht, also ich kann es nicht mehr wiedergeben, warum nicht? Aber du könntest in den Bachelor-Master-Studiengang. Und und das war tatsächlich etwas, wo ich ganz am Anfang, wo es geheißen hat, ja, du hast so viele Akkreditierungspunkte, du machst jetzt noch zwei Semester und dann kannst du die Master-These schreiben. Und so bin ich da reingegangen und das war dann am Ende tatsächlich ein bisschen Tohuwabohu, sodass dann vieles dann doch nicht geklappt hat. Also ich habe einen Uni-Abschluss, aber dann doch nur die Bachelor-Thesis gemacht und nicht die Master-Thesis. Also siehst, das war einfach kein geradliniger Weg bei mir. Es war einfach echt ziemlich, ziemlich immer wieder Gelegenheit beim Schopf ergriffen und immer wieder Dinge gemacht. Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club. Also ich bin nach München gegangen, aber auch da kurz, wie gesagt, unglaublich naiv gewesen mit den 60ern und Wohnung angemietet und so weiter. Meine Mutter von Nürnberg nach München gefahren, das mit der Wohnung geklärt. Ja, und 2 Wochen, bevor ich dann hier angekommen bin, hieß es dann, nee, jetzt können wir diesen Posten doch nicht an dich vergeben, weil das macht jetzt jemand Internes, aus Kostengründen. Ja, und so war ich dann in München an der TU eingeschrieben, Wohnung angemietet, aber ohne Job. Und das war natürlich wieder Restart, komplett bei Null. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich wieder bei verschiedenen Fitnessstudios irgendwo beworben. Und das war natürlich erstmal ein krasser Fall irgendwie. Ne? Es war auf einer selbstständigen Basis, war das erste Mal in meinem Leben tatsächlich, dass ich gleich gesagt habe, nee, ich will mich nicht wo anstellen lassen. Ich hätte mich bei einem Fußballverein anstellen lassen, aber nicht bei einem Fitnessstudio, sondern ich mache mich selbstständig. Und da habe ich ein Kleingewerbe dann eröffnet und habe mich selbstständig gemacht. Und es war mein erstes Mal, dass ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Das war das erste Mal, das war 2008. Und ja, und seit 1999 bin ich in dieser Fitnessbranche. Das heißt, ich habe davor 9 Jahre im Fitness- und Athletikbereich immer in Anstellung gearbeitet und habe mich dann erst selbstständig gemacht. Das war 2008, ja. Und ja, wie gesagt, wieder voll auf die Schnauze gefallen, habe mich hochgerappelt, habe mich bei verschiedenen Fitnessstudios beworben. Die haben mich natürlich alle genommen mit meiner Biografie. War natürlich schon auch eine interessante Biografie, weil ich eben auch da diese Reputation von dem Marc Verstegen, von Athletes Performance hatte. Muss man auch dazu sagen, ich habe damals über einen Fernstudiengang, kann man fast sagen, diesen sogenannten CSCS gemacht. Es gab damals, es gibt immer noch, diese National Strength and Conditioning Association, die NSCA, also nicht die NSA, sondern die NSCA in den USA, und die bilden eben aus zum Certified Strength and Conditioning Specialist, zum CSCS, und das habe ich gemacht. Und das war natürlich eine Reputation, unglaublich, ja. Es hat kein Deutscher gehabt zu der Zeit. Ja. War da schon so ein gewisser Vorreiter. Und das war wahrscheinlich auch mein großer Vorteil, weil das hat sich dann relativ schnell rumgesprochen, als ich in München ankam. Das hat sich insbesondere in der Sportcheck Allwetteranlage rumgesprochen und bin da über das, dass es sich rumgesprochen hat, sehr, sehr schnell in diesen Tenniszirkus hineingekommen, weil da eben verschiedene Manager und Betreuer von professionellen Tennisspielern auch waren. Und die haben mich dann eben, Gott sei Dank, sehr schnell irgendwie auch entdeckt. Und so bin ich dann Athletik, also ich war vielleicht einen Monat erst in München und bin dann tatsächlich relativ schnell Athletiktrainer von verschiedenen sehr guten deutschen Tennisspielern geworden. Ja.
Das war dann eigentlich dein Weg ins Personal Training, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, davor war ja immer alles eher im Training auf der Fläche, aber nicht im 1:1 oder halt Mannschaften. Ja. Und das war dann eigentlich der Beginn deiner Personal Training Karriere.
Ja, genau, weil mit den Tennisspielern haben wir natürlich schon noch in der Vorbereitung in der Gruppe trainiert. Es war aber halt eine Gruppe von 3, 4, es war ganz neu für mich, weil davor, wie du sagst, hatte ich halt eine Ansprache irgendwie von 20 Leuten, wobei ich in Rumänien schon auch die Verletzten 1:1 betreut habe. Also das war schon vor dem eigentlichen Training, hatte ich schon 1:1 Termine mit den, also ich hatte ja nicht wie die Fußballer irgendwie einen 2-Stunden Arbeitstag, sondern mein Arbeitstag in Rumänien war schon eher so 6 bis 8 Stunden, weil ich eben doch viele 1:1 Termine dort schon auch hatte, eben gerade die Langzeitverletzten. Aber ja, doch in München dann angekommen war das tatsächlich so, ja. Ja. Und dann kam halt was ganz Interessantes. Ich habe dann halt sehr, sehr viel mit diesen Tennisspielern trainiert und es waren öffentliche Anlagen und so weiter, auch auf den Tennisplätzen, Athletiktraining gemacht auf dem Tennisplatz. Und das haben halt andere Trainierende auch gesehen dort. Und die haben mich proaktiv irgendwann angefragt und angesprochen. Das schaut ja so innovativ aus, was du mit denen machst. Das war es auch zu der Zeit, war das mega innovativ, was ich da gemacht habe. Und dann haben die mich gefragt, möchtest du nicht mein Personal Trainer sein? Und wieder habe ich eine Opportunität genutzt und gesagt, ja, klar, mach ich, nehme ich die Kohle mit. Ja. Und das war ein Moment, der hat mir relativ schnell gezeigt, dass mir dieses Personal Training und Menschen dazu zu begleiten, ihr Leben so ein kleines bisschen zu verändern und zum Besseren auszurichten, dass mir das unglaublich, unglaublich viel zurückgibt. Unglaublich viel zurückgibt. Aber so richtig von langer Hand geplant hatte ich das nicht, ehrlich gesagt. Ja, und so bin ich tatsächlich Personal Trainer geworden. Ja, es war total opportun. Ich hatte keinen Business Case, ich hatte keine eigene Brand, nichts. Und ich bin doch relativ schnell, und das muss man echt sagen, also wirklich Glück gehabt, relativ schnell, nachdem ich da in München angekommen bin und so tief gesunken war, erstmal oder gefallen bin vom hochgelobten Athletiktrainer im Profifußball hin zu, oh, jetzt machst du wieder Eiweißshakes sozusagen, hat dann relativ schnell geklappt. Also es war innerhalb von 2-3 Monaten, das ging rasend schnell, dass ich wirklich voll war als Athletik- und Personal Trainer wieder. Das war wie so eine Wiederauferstehungsgeschichte. Also ganz krass, ich kann das heute noch gar nicht begreifen, aber da hatte ich wirklich Glück und es war ein richtiges Timing. Ja. Ich bin, weiß nicht, wie es sonst in München gelaufen wäre, ehrlich gesagt. Ja. Mhm.
2009 war das, gell? 8.
Das war 2008.
2008. Ja. Mhm.
Da haben wir uns, glaube ich, auch das erste Mal gesehen, oder?
Ja, dann, ja, ich habe dich dort mal im Check, da hast du auch noch Spinning-Kurse gegeben.
Ja, genau, genau.
Ich glaube, ein damaliger Geschäftspartner, da wollte ich dann auch als Personal Trainer für den seine Firma anwerben, was du lächelnd, glaube ich, abgelehnt hast. Keine Ahnung, das war für mich noch nicht der Riesenbegriff. Und richtig, richtig kennengelernt haben wir uns ja dann das Jahr drauf.
Ja, genau.
Sven Kaufmann war das, glaube ich, oder? Der damals seine Stelle aufgehört hatte, weil er selber Physio werden wollte und hat dich dann an der Heimacher Schule ins Spiel gebracht als Dozent, oder?
Es ist wirklich unglaublich. Also ich habe ja dann 2008 bin ich wie die Jungfrau zum Kinde, habe ich halb Athletiktraining gemacht, halb Personal Training und habe aber wieder so viel gearbeitet und habe wieder studiert. Und ich muss aber echt sagen, dass mir an der TU das Studium deutlich leichter gefallen ist wie in Erlangen, wahrscheinlich, weil ich so viel in diesen 1,5 Jahren gelernt habe. Also es war tatsächlich so, dass ich in manchen Fächern, haben wir Dinge gelernt, gerade auch in Biomechanik und so weiter, die konnte ich schon. Also es war schon cool. Manche Fächer sind mir überhaupt nicht mehr schwer gefallen, weil vieles habe ich von diesen 1,5 Jahren mich in Bücher reinfressen und diesen CSCS, der war extrem wichtig, auch Trainingslehre und so weiter. Ich habe da, ich glaube an der TU, ich habe überhaupt nichts mehr gelernt und habe aber trotzdem richtig gute Noten geschrieben. Das war auch wieder eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Also mir hat diese Rumänienzeit unglaublich geholfen und habe mich da zum allerersten Mal in einem akademischen Weg wirklich leicht getan an der TU.
Hast du da Schwerpunkt Freizeit Leistung wahrscheinlich gehabt. Gab es da so noch?
Es war Freizeitleistung, ja. Ja. In Erlangen war es Reha und Geriatrie. Das war der einzige Schwerpunkt, den es gab. Mhm. Und meine viel kleinere Fakultät und an der TU, glaube ich, konnte man damals wählen, Freizeitleistung, ich glaube auch Reha, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann Sport und Medien oder Sport und Marketing, irgendwie sowas. Medien und
Kommunikation und den Spöko haben sie dann eingestampft.
Ja, genau. Genau, genau. Und das war Freizeitleistung, ja, genau. Ja, genau. Naja, und so ging das. Und ich habe dann 2010 habe ich dann, aber das war, ich bin halt einfach wirklich immer mal wieder da auch ein bisschen naiv gewesen. Ich war da völliger Überzeugung, so jetzt mache ich meine Masterthesis und dann war es aber doch irgendwann so, naja, es geht dann doch nicht. Es fehlt dann doch ein paar Akkreditierungspunkte. Und dann war es die Bachelor-Thesis. Aber es war tatsächlich wirklich großes Tohuwabohu, weil die in dieser Zeit alles umgestellt haben. Also ich war ja einer der Ersten, der dann überhaupt einen Bachelor-Abschluss an der TU gemacht hat. Ja. Ich habe also ziemlich lange studiert für den Bachelor-Abschluss. Das war mein Weg, also tatsächlich extrem mit vielen Kurven und echt nicht geradlinig, weil viele jetzt immer so ein bisschen auch auf mich eher blicken, auch in der Branche und so, und sagen, ja, der hat wirklich schon ein gewisses Gewicht, dieser Typ. Aber ich hatte keinen geradlinigen Weg, also wirklich nicht. Mich hat aber immer ein gewisses Feuer der Umtriebigkeit, der Neugier, das hat mich immer angetrieben. Aber ich hatte jetzt nicht die Riesenvision, wo ich schon von Beginn an dachte, naja, ich muss jetzt unbedingt das machen. Ich habe mich ausprobiert und dann war es eben so, wie du gesagt hast, ich habe dann Anfang 2010 habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben. Das war dann erledigt, war Februar oder März. Da war ich dann fertig. Und genau zu der Zeit habe ich auch wieder ganz opportun die Chance bekommen, als Lehrer an einer Physiotherapieschule einzusteigen. Ich glaube, es war sogar 2009. Genau, weil ich habe ich habe all meine Kurse belegt, meine Noten schon gehabt, musste nur noch die Thesis fertig machen und dann durfte ich aber schon unterrichten.
Ja. Mhm. Ja. War schon spannend.
Und da haben wir uns kennengelernt. Ja, ja. Und da warst du, bist ganz frisch an die Physioschule gekommen, aber du warst schon sogar diplomierter Sportwissenschaftler. Strike. Hattest dann meine Wenigkeit als Lehrer bekommen. Ja. Ja. Und ich hatte eure Klasse ja dann 3 Jahre begleiten dürfen. Und da habe ich tatsächlich meine ersten Sporen so als Dozent, als Lehrer auch verdient. Und es war, also ich war es gewohnt, vor Gruppen zu stehen. Das war mir nicht neu. Also Fußballmannschaften vor Kunden schon gleich, aber es war schon nochmal eine andere Erfahrung, auch als Lehrer zu sein, den Unterrichtsstoff vorzubereiten, sich doch irgendwo an den Lehrplan zu halten, auch wenn ich irgendwie andere Ideen hatte zu dem einen oder anderen. Und ich glaube, das ist mir im Großen und Ganzen, glaube ich, ganz, ganz, ganz ordentlich gelungen, muss ich sagen. Ja. Ja. Also ich glaube, es hat ein bisschen polarisiert, aber ich glaube es.
Ja. Allerdings sitzt jetzt auch ein anderer Thomas hier als noch vor 15 Jahren.
Also ja.
Das ist ganz klar.
Ja, aber ich glaube, dass das, was ich geschult habe, das war
super.
Das also war, glaube ich, für die Zeit ganz okay.
Das war also sowohl deine als auch meine erste Stunde, ich glaube, es war Bewegungserziehung.
Ja.
Da waren wir beide so ein bisschen so, ich so, okay, da kommt jetzt ein Spovi. Oh Gott, was erzählt er mir? Weil ich war ja da auch schon eine Zeit lang Personal Trainer.
Was du nicht wusstest, ich war noch gar kein Spovi. Ja, nee,
ich war es gerade so. Und ich glaube, du hast ja auch gedacht, so Gott, wen hast du da drin? Auch ein Spovi macht, was macht der? Ist das einer, der jetzt irgendwie gegenredet oder so? Mhm. Aber ich glaube, wir haben ganz gut, sind gut miteinander zurechtgekommen.
Ja, das stimmt. Also es waren einfach 1000 Haken und immer wieder, ich war schon auch irgendwie, ja, ein Suchender, muss ich schon sagen, war irgendwie ein Suchender nach dem richtigen Platz für mich im Leben. Was ich nie war, ich war nie irgendwie so krass verwurzelt. Also es ist für mich immer noch eine ganz, ganz, ganz krasser Rückblick. Auch diese Woche in meinem Leben, ich springe nochmal in den Januar 2007 zurück, diese Woche, wo dieses Angebot kam und ich hatte dann 3-4 Tage Zeit, die Entscheidung zu treffen, ob ich nach Rumänien gehe oder nicht. Und das war schon eine Zäsur in meinem Leben, wirklich aus diesem Umfeld Nürnberg, aus diesem Klüngel irgendwie rauszukommen und da wirklich alles hinter mir zu lassen. Es war ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben. Weiß nicht, wie mein Leben, wie das alles weitergegangen wäre, weil es war doch irgendwie eingeschliffen, es war Komfortzone, aber alles irgendwie auch ein bisschen schwerfällig, habe irgendwie noch nicht den richtigen Platz für mich gehabt im Leben, hatte auch meine inneren Dämonen, hatte tatsächlich auch zu der Zeit immer mal wieder so mit leicht depressiven Momenten zu tun gehabt und so weiter. Es war keine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. War viel unterwegs, viel Party, auch viel Mädels und so weiter, aber es war keine glückliche Zeit und es war eine echte Zäsur in meinem Leben. Das war für mich unglaublich heilsam, ja. Diesen Schritt zu gehen, muss ich echt sagen, ja. Ja. Und so ging das weiter, ja. Ich glaube, dieses Thema mit der Athletik, diesem Personal Trainings-Thema, dann mit der Heimerer Schule, das hatte ja alles eine gewisse Grundlage, aber es war nicht irgendwie so, dass das wirklich von langer Hand geplant war und genauso wenig das R1 am Ende des Tages, weil das kam ja dann 2010. Ich war also mittendrin auch in der Zeit, wo wir uns jetzt eben...
Ja, da hattest du ja schon eine Firma mit einem anderen Partner.
Next Level Training. Eine kleine Firma mit einem anderen Partner, genau. Eine Personal Trainingsfirma, die aber nicht so richtig gezündet hat. Wir hatten auch unterschiedliche Ideen, muss man sagen. Also das war eine Partnerschaft, die einfach schon nach wenigen Monaten sich herauskristallisiert hat. Das klappt nicht so gut. Und dann war für mich eigentlich eher wieder klar zu sagen, nee, ich mache das wieder alleine lieber. Ja. Ich mache das alleine. Und es war aber immer noch in meinem Hinterkopf, dass ich gesagt habe, naja, wahrscheinlich gehe ich wieder zu einem Fußballverein. Also mir war immer bewusst, also ich bleibe nicht ewig in München. Ne? Und ja, und dann kam es irgendwie ganz anders. Und dann hat mich der Marco, also der mit mir der Gründer von R1, der hat mich angesprochen und hat mich eben auch im Sportcheck gesehen und fand das irgendwie auch interessant, was ich gemacht habe und hat mich angesprochen und hat gemeint, er hat eine Idee von so einem ganzheitlichen Zentrum und so weiter. Und er hat schon angemietet, aber er hat weder ein Konzept noch Leute. Und es geht aber in ein paar Monaten schon los. Also völlig verrückt. Ne? Und ich war, seitdem ich in den USA bei Marc Verstegen war, war ich beseelt von so einer Systematik und habe ja auch schon sehr gefeilt an einem Konzept, an einer Systematik, zu sagen, wie kann gutes Training skalierbar sein? Also nicht skalierbar, im, wie man es heute kennt, von Digitalisierung, sondern skalierbar im Sinne von, wie kriege ich reproduzierbar, wie kriege ich Qualität und auch Output und Outcome, wie kriege ich den gut reproduziert? Und wie gesagt, für mich ein ganz großer Mentor da war der Marc Verstegen aus den USA, weil das war für die damalige Zeit einfach wie vom anderen Stern. Also es ist kein Vergleich, wie wir in Deutschland damals gearbeitet haben. Und ja, und dann habe ich zu Marco gesagt, cool, ich habe ein Konzept, aber ich hätte mich nie getraut, sowas aufzumachen. Und ich hatte dann dem Marco eine Woche Bedenkzeit gegeben und ich habe ihm dann tatsächlich zugesagt, gesagt, komm, dann machen wir das auf Augenhöhe, machen wir das zusammen. Ja, und das hält bis zum heutigen Tage, ne? Und seit 2010. Ich hätte nie gedacht, also irgendwie mit diesem R1 und diesem Spielfeld, wo wir uns ja auch alle austoben können und kreieren können und erschaffen können, das hat mir so viel gegeben, dass ich gesagt habe, das ist mein Platz im Leben. Das ist mein Platz. Da habe ich meine Heimat gefunden. Ja, das ist ganz, ganz erstaunlich. Und das ist jetzt 14 Jahre her. Und davor war es ja doch sehr, jetzt nicht sprunghaft, war ja einer, habe meinen Vertrag in Rumänien erfüllt, habe doch längere Zeit mit den Tennisspielern gearbeitet, habe 3 Jahre an der Heimerer Schule unterrichtet. Also es war, ich würde es nicht sagen sprunghaft, aber es war wechselhaft. Mhm. Ja.
Und ich habe so ein bisschen verschiedene Sachen ausprobiert, also schon gesagt, also übergeordnet Fitnesssport, ja, aber wo ist der Platz? Und dann sagst du, okay, hier Athletik, da heute nennen wir sie die Athleten des Lebens, den Begriff, den gab es damals noch gar nicht. Mannschaften, Reha, also war ja doch relativ bunt.
Also ich glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es in Deutschland, ohne jetzt, ich will mir da gar nicht auf die Schulter klopfen, aber ich weiß nicht, ob es in Deutschland viele gibt, die so eine breite Erfahrung in dieser Fitness-Athletik-Welt haben, über so viele Jahre Therapie, Dozentenwelt, wie ich sie jetzt auch erfahren durfte, auch die Heimerer Schule. Dann habe ich ja für TRX und die Firma Triggerpoint ja auch doziert, in ganz Europa teilweise, waren dann die nachfolgenden Jahre, 2011 bis 2014, 15 sowas. Also es war schon dann an den Summits doziert. Also es ist schon, ich bin schon dankbar für diese große Erfahrung und doch mache ich mir manchmal, natürlich mache ich mir ab und zu mal kommen Gedanken auf, gerade dann eben auch mit der Corona-Krise und so weiter. Mensch, war das immer der richtige Weg und bin ich am richtigen Platz? Aber ich kann es immer mit Ja beantworten. Also ich fühle mich zu Hause, ehrlich gesagt. Und auch die Möglichkeit zu bekommen, dieses ganzheitliche Athlet des Lebens-Konzept mit zu verantworten und mit kreiert zu haben, das ist schon für mich was Besonderes. Und das ist für mich auch das wahrscheinlich, was ich sage, das ist so mein Vermächtnis irgendwie. Das ist so das, was ich auch irgendwie kreiert habe. Vermutlich auch, um meinen eigenen Platz im Leben besser zu erkennen und zu identifizieren. Also ich denke, dass viel, gerade wo es jetzt auch dieses Athlet des Lebens-Konzept jetzt über all die Jahre dahin ging, eben immer mehr auch in Richtung gelingendes Leben, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, aber Vitalität. Ich glaube, ich habe ganz, ganz viel kreiert, auch meiner Selbstwillen irgendwo, ja, zu sagen, hey, von diesem immunschwachen Kind, was habe ich daraus gelernt? Dann mental meine inneren Dämonen, ohne da zu tief drauf einzugehen und in die Kindheit reinzustochern, aber da mit meinen eigenen Dämonen klarzukommen, immer wieder diese Selbstzweifel, depressiven Verstimmungen und so weiter, die mich durchaus in meiner Jugend, frühen Erwachsenenalter immer wieder begleitet haben. Ich glaube, ich habe ganz, ganz viel kreiert, auch um mich selber irgendwo zu heilen, klingt komisch, aber irgendwie hinzubekommen und eine Orientierung und einen Kompass für mein eigenes Leben zu finden, das muss ich schon sagen, ja.
Ja, schon auch Sinnhaftigkeit, sinnstiftend, oder? Den hast du ja gesagt, den Athleten des Lebens begleiten, das Leben zu bereichern.
Also ich habe
in dem Tun.
Ja, also dieses Sinnstiftende, ich war ganz lang auf der Sinnsuche. Schon noch, als ich in Nürnberg war, bevor ich ins Ausland gegangen bin, also ich war nie sehr strikt religiös gläubig, das war ich nicht. Aber ich habe als 17-, 18-Jähriger habe ich schon Bücher vom Dalai Lama gelesen und sowas. Ja. Ich habe schon immer nach diesem Sinn irgendwie gesucht und habe aber meinen Platz nicht so richtig gefunden. Und ich glaube, haben wir im Vorgespräch auch mal drüber geredet, dass es, ich glaube, es gibt drei unterschiedliche Kategorien, die sind diese Coaching- und Fitness- und Gesundheitswelt irgendwie rein schwappt als Trainer, als Coaches, Therapeuten. Ich glaube, die erste Kategorie, das sind ehemalige Leistungssportler, die einfach unglaublich sportaffin sind und die da einfach Bock drauf haben und deswegen irgendwie Sportwissenschaften oder was auch immer studieren. Ich glaube, die zweite Kategorie, das sind einfach pure Gutmenschen, also Altruisten. Ja, also Menschen, die eine unglaublich hohe soziale Komponente haben, eine unfassbar hohe Sozialkompetenz, unglaublich gebend und einfach Menschen gerne was zurückgeben möchten, die einfach gerne einen Sozialberuf ausüben. Die könnten vielleicht genauso gut Erzieher werden oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist die zweite Kategorie. Und die dritte Kategorie sind Menschen, die einfach selber unglaublich viel vielleicht in ihrem Leben selber irgendwie durchgemacht haben, ja, und selber durch echte Täler gegangen sind. Und ich glaube, dass es bei mir tatsächlich eher Dritteres war. Ich glaube schon, dass ich eine Zeit lang zumindest sehr ambitioniert Fußball gespielt habe und diese leistungssportliche Komponente bei mir mit Sicherheit mit dabei war in meiner Biografie. Aber ich glaube, der größte Treiber für das, was wir jetzt hier auch erschaffen haben und der größte Treiber für das, was ich dazu beigetragen habe, jetzt auch an dieser R1-Welt, ist wahrscheinlich schon eher meine eigene Geschichte.
Also was ich halt auch irgendwo sehe, auch bei dem ein oder anderen Mitarbeiter oder auch in der Academy, die bald fortgesetzt wird übrigens, dass es ganz viele auch in diesem Trainerberuf schwappt, die über Sport so einen stabilen Anker im Leben gefunden haben, die in ihren normalen Beruf, egal teilweise Banker oder irgendwie sitzende Berufe bei Versicherungen oder sonst wo oder auch teilweise in Sportfirmen, die halt sagen, nee, also ich möchte es an den Nagel hängen, weil ich möchte jetzt die Leute mit Sport begeistern. Da haben wir doch auch viele. Und weil du vorhin von dieser Dropout-Quote geredet hast, die ja extrem hoch ist. Und ich mich auch immer frage, ja, warum sind wir noch da im Bereich Training, Coaching, also sowohl persönlichkeitsentwicklungsmäßig oder unterstützend, oder wie nennen wir, wie wir es wollen, ja, dass wir doch einfach die Leute noch sehr, sehr stark mit Bewegung begleiten, dass wir, oder ich spreche für mich, manche Sachen immer wieder neu erfinde, also mich immer wieder neu entdecke, neue Begeisterung und eben nicht sage, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich weiß jetzt, wie ich einen Gerätezirkel einstelle und das mache ich halt jetzt mal den Rest meines Lebens, sondern dass wir immer uns wieder für Details im Bereich des Athleten des Lebens begeistern, sei es dann, bei mir ist halt Move, Bewegungslernen-Bereich, wo ich einfach sage, okay, da ist mein größtes Steckenpferd, in anderen Bereichen habe ich meine Kompetenzen, aber da ist meine Kernkompetenz. Und das kann ich immer und immer wieder machen und immer wieder zeigen. Wie steuerst du den Chor an? Wie machst du es? Und da werde ich nicht müde. Und da hast du ja, denke ich, dann auch andere Bereiche, wo du sagst, boah, nee, da kannst du dich so richtig reinfuchsen und die Leute begeistern und ein Feuer entfachen. Ja. Und eben aber nicht eindimensional, so nach dem Motto, ja, jetzt heute machen wir Tag 1, morgen machen wir Tag 2, sondern dass einfach sehr, sehr viel mehr in einem Training steckt, als den Leuten Übungen nahezubringen und sie anzuweisen, ein Training wieder zu machen und sie zu motivieren.
Total, total. Also was mir wahnsinnig viel gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, also erstmal nochmal, mir hat es unglaublich gut getan, mich mit diesem holistischen Athlet des Lebens Konzept zu beschäftigen, das mit zu kreieren und um mir auch selber Halt zu geben und um mir selber einen gewissen Kompass und so weiter im Leben zu geben. Und es klappt sehr, sehr, sehr gut. Bin ein grundzufriedener Mensch. Du kennst mich jetzt, glaube ich, auch schon eine Weile und allein in den 14 Jahren, in denen wir uns kennen, 15 Jahren, in denen wir uns kennen, glaube ich, habe ich durchaus immer mal wieder auch die ein oder andere Entwicklung und Wandlung vollzogen.
Haben wir auch in einem der letzten Podcasts hatten wir auch über die
Boah, wie war das Thema? Nicht Glaubenssätze, sondern auch nicht Werte, sondern Motiv. Was um die Motive geht.
Motivtypen, ja. Genau.
Da hatten wir dann auch eben überlegt, ja. wie wir eben auch Werte verändern.
Absolut, ja. Und von dem her, was mir unglaublich viel gibt, ist diese Mischung aus der Körperlichkeit, da Menschen zu helfen und aber eben auch das Thema dieser mentalen Gesundheit, dieser Selbstführung und mich da reinzufriemeln. Das war für mich immer wahnsinnig wichtig, auch in diesem Bereich, der durchaus auch immer ein bisschen belächelt ist, ne, so ja, Coaching und so weiter, da genauso eine Koryphäe, sage ich mal, zu werden wie in diesem Bewegungsbereich auch. Und das mache ich jetzt mittlerweile auch schon doch seit vielen, vielen Jahren. Die eigene Grundausbildung im systemischen Coaching liegt jetzt auch schon 10 Jahre gut zurück bei mir.
2013, 2014 war das.
Das war 2013, 2014, genau. Also es ist auch schon echt eine lange Zeit. Ja. Und das begeistert mich. Mich begeistert es, Menschen zu sehen, die sich in eine gewisse Weiterentwicklung, in eine Transformation begeben, zu sagen, hey, ich kriege mein Leben besser in die Kette und ich kriege ein paar Denkmuster ein bisschen besser auf die Kette. Ich kriege Verantwortungsübernahme für mich hin. Ich komme mit mir selber einfach besser klar. Ja? Und mit meinem Leben und mit meinem Körper und mit meiner Gesundheit und mit allem, ja, ohne in diese Selbstoptimierung zu verfallen, aber ich komme mit mir einfach ein bisschen besser klar. Und das macht mir einfach Freude und natürlich verändert sich das auch in meinem Leben. Wahrscheinlich hängt das auch so ein bisschen an der eigenen Lebensspanne. Das heißt, ich habe momentan unglaublich viele Menschen, die ich coach, die eher in die Generation Z zu lokalisieren sind, auch im Bereich Führungskräfteentwicklung. Viele junge, neue Führungskräfte sind ja in dem Alter. Aber ich betreue halt auch wahnsinnig viele Menschen, die wie ich im mittleren Lebensabschnitt drin sind. Und ich denke, das ist so ein kleines bisschen der vergessene Lebensabschnitt. Also man spricht immer auch in der Psychologie, im Coaching immer ganz viel über die Kindheit, ganz viel über die Gen Z und so weiter und dann halt vielleicht über die Senioren, aber über diesen mittleren Lebensabschnitt, der unglaublich speziell ist und unglaublich viel nochmal weichenstellend ist, der begeistert mich auch enorm und ich glaube, da kann ich einfach auch aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund auch meiner persönlichen Transformationen, aber eben allein aufgrund meiner ja, über 20-jährigen Trainer- und Coach-Erfahrung unglaublich viel weitergeben. Was mich überhaupt auch nochmal dazu bringt, was mich auch unfassbar, und das ist für mich diese Nahtstelle, was mich unglaublich begeistert, ist, Teams zu verändern, Teamprozesse zu verändern, weil da kann ich natürlich auch wahnsinnig viel aus meiner Biografie reinschmeißen, die Arbeit mit großen Teams, mit Fußballteams, die Arbeit hier als Führungskraft, die Arbeit als Coach, schon lange jetzt als Trainer, als Coach, ja, und das eben einzubringen bei Unternehmen, bei Firmen, vernünftige Leadership-Prozesse zu initiieren, vernünftige Teamentwicklungsprozesse zu initiieren, das macht mir unfassbar viel Freude, weil das ist für mich tatsächlich was, das fühlt sich für mich so an, da schließt sich für mich der Kreis aus dem Individualcoaching und dem Teamcoaching, den ich als Mannschaftssportler, als Trainer von Mannschaften hatte und aber auch als Dozent hatte. Und als Führungskraft, selber als Führungskraft hatte. Und da schließt sich für mich der Kreis. Und das sehen wir auch, dass das tatsächlich wahnsinnig gut angenommen wird und ich auch da, ich würde sagen, schon auch auf dem Weg bin, ein sehr renommierter Business Coach zu werden. Ja. Das ist was, das begeistert mich. Das ist wieder der Punkt des spezialisierten Generalisten. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, aber das liegt wahrscheinlich auch an meiner nicht ganz linearen Biografie, dass ich mich, glaube ich, extrem gut auskenne, immer noch in der Fitness. Da, glaube ich, lange Zeit zu echten Koryphäen in Deutschland gehört habe, dass ich mich echt tief auskenne im Bereich der Ernährung, aber eben auch im Bereich der mentalen Gesundheit und aber auch Teamentwicklungsprozesse, Leadership und so weiter. Das heißt, es ist ein breiterer Blumenstrauß, für den ich mich begeistere. Und ich könnte da gar nicht sagen, was mir da am besten gefällt. Aber es liegt halt sehr, sehr stark an meiner nichtlinearen Biografie, warum ich vielleicht auch dazu geworden bin, der ich jetzt irgendwie bin. Ja.
Aber das ist ja ein spezialisierter Generalist. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja überall eine
große Tiefe da an Wissen und eben nicht, keine Ahnung, mal ein Wochenendseminar gemacht und jetzt bist du noch Coach oder so, sondern da gehört ja sowohl die Arbeit oder die Fortbildung, da gehört die Arbeit, die Erfahrung. Wir sagen ja immer, Kompetenz ist Wissen mal Erfahrung. Also sprich, sich Wissen aneignen, das Ganze umsetzen in der Arbeit mit dem Kunden. Das ist ja dann das, was die Kompetenz ausmacht und da die kann dir sicher niemand absprechen. Und ich habe mir gerade nochmal überlegt, weil du vorhin gemeint hast, dass du jetzt im Urlaub wieder oder in den Sommerferien mal reflektiert hast und so. Du hast mal das Wort Midlife-Crisis vorhin kurz im Mund genommen.
Also wirklich Spaß ist
es. Ja, nee, ich überlege nicht.
Spüre ich nicht, aber.
Ja. Nee, aber ich überlege mir das dann, wo wir sagen, okay, wir sind in diesem mittleren Lebensabschnitt, wo es dann immer wieder heißt, ja, die Midlife-Crisis. Ich habe manchmal das Gefühl, deswegen auch diesen Reflexionsgedanke, eben dieser Hamsterrad, in dem sich viele befinden und teilweise irgendwann ein Hamsterrad so irgendwie einmal dann kurz aussteigen und auf einmal zum Reflektieren anfangen und auf einmal merken, oh krass, das, was ich hier mache, das erfüllt mich gar nicht, das will ich gar nicht. Und dann kommt sowas Disruptives, was dann viele Leute sagen, oh Gott, du bist gar nicht mehr der du bist und was soll denn das? Und du hast ja nur eine Midlife-Crisis. Also wenn du dich dann wieder einfach ins Hamsterrad setzt und weiterläufst, dann wird das schon wieder. Und ich glaube, dass eben wir da in diesem mittleren Alter einfach so viel schon gemacht und gesehen und erfahren haben und tatsächlich irgendwann auch diese Erkenntnis kommt, okay, oh krass, ich merke, dass das, was ich bisher gemacht habe, das war schon okay, das hat mich hierher geführt, aber ich weiß, dass ich das so nicht weitermachen möchte und das ist, ich finde, dass das Wort so Midlife-Crisis so wahnsinnig negativ immer ist, sondern für mich ist es tatsächlich eher die Wahl, wo ich sage, okay, nee, das habe ich gesehen, das Leben, das habe ich so gemacht und im Zweifel möchte ich jetzt eine Veränderung und weil mich etwas anderes begeistert oder weil ich weiß, okay, das, was ich, keine Ahnung, mit 28 gut fand und für ich eingestanden bin, ist das, wo ich sage, okay, das weiß ich jetzt, dass ich mit 28 das so nicht mehr machen würde, aber die Erfahrung hatte ich mit 28 nicht und jetzt habe ich eine andere Erfahrung und gehe dann anders weiter und auch diese Erfahrung, auch diese ständige Bereitschaft der Transformation, der Veränderung, die du für dich immer gezeigt hast, die wir hier im R1 ja über anderthalb Jahrzehnte schon fast machen, dieses immer wieder neu entdecken, neu erfinden, weiterentwickeln, kein Stillstand, diese Bereitschaft zur Veränderung. Ich glaube, dass die uns eben auch im Job gehalten hat, in diesem Bewegungsbereich, im Trainingsbereich. Und das Leben ist eben nicht diese reine Konstanz. Ja, das kommen einfach so viele Veränderungen. Und auch für mich, ich weiß, ohne den Athleten des Lebens, ohne diese vier Bereiche, ohne den Athlet des Lebens Kompass, also es ist für mich auch definitiv, ich bin ja mit reingewachsen. Ich durfte daran teilhaben in der Weiterentwicklung, meinen Senf dazugeben, durfte wahnsinnig viel lernen von dem, was du schon mitgebracht hattest, wie du dich weiterentwickelt hast, wie wir rumgesponnen haben. Und das ist schon einfach für mich so der Leitfaden, also der Kompass im Leben, wo ich sage, okay, welche Schublade kann ich denn wann wie aufmachen, wie ticke ich, warum ticke ich, wie ich ticke, warum verändert sich etwas in mir, warum stehe ich trotzdem für mich so ein, wie ich einstehe und sage, okay, wenn ich eine Veränderung im Leben habe, dann heißt es nicht, okay, du spinnst halt jetzt, sondern manche Sachen können einfach nicht so weitergehen, wie sie weitergegangen sind. Ja. Und das sind jetzt auch gerade viel am Nachdenken, viel am Überlegen, was wir hier verändern können, wollen, müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um voranzugehen. Und das ist immer und immer wieder die Veränderung. Ja? Und das ist der Sportbereich ist auch ständig die Veränderung. Ich habe es jetzt bei mir gemerkt, ich war voll im Training, habe einen Unfall. Muss Reha machen, muss mich zurückkämpfen, muss an meine Ressourcen ran. Das ist halt die Herausforderung, aber auch das, was einen oder mich zumindest dann bei der Stange hält. Ja.
Ja. Ich persönlich bin dankbar für viele Entscheidungen in meinem Leben und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie so getroffen habe. Eine ganz entscheidende Entscheidung war, aus Nürnberg wegzugehen, diesen radikalen Schritt, diesen hundertprozentig disruptiven Schritt damals zu machen. Eine zweite unfassbar wichtige Entscheidung war, ja zum R1 zu sagen. Das waren für mich zwei ganz essentielle Entscheidungen auf der beruflichen Ebene. 2010 war es ja tatsächlich auch noch so, da habe ich ja auch noch, bin ich mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen. Das heißt, 2010 ist wirklich ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Jahr. Also nicht nur die Gründung von R1, sondern eben auch, dass ich mit Angie zusammengekommen bin. Jetzt auch seit 14 Jahren zusammen und seit 7 Jahren eine wunderbare Tochter. Ich glaube aber, dass das unglaublich wichtig war, dass ich diese ganze Arbeit für mich auch davor gemacht habe. Ich glaube, das hat mich schon zu einem einfach deutlich besseren Coach gemacht, zu einem, vielleicht auch klingt immer so ein bisschen hochtrabend, zumindest im Deutschen, zu einem besseren Menschen gemacht. Im Englischen klingt das immer alles viel besser.
Better human?
Ja.
Better me?
Und auch zu einem besseren Papa. Ja, das war mir auch, das ist tatsächlich, wenn ich von dem Purpose sprechen kann, ist das ein ganz, ganz wichtiger Purpose, das einfach besser zu machen, diese Rolle Papa, als ich das als Kind erlebt habe. Das war mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Nicht irgendwie anders, sondern einfach nur gut machen. Ich will es irgendwie gut machen und okay machen und besser einfach. Ja. Und das war für mich vielleicht ein ganz großer Purpose. Von dem her waren diese ganzen Arbeiten wahnsinnig wichtig. Ich glaube, wir könnten mal eine ganze Folge über das Thema mittlerer Lebensabschnitt machen, weil das wirklich ganz, ganz eine spannende Phase ist, weil du halt merkst, dass in diesem mittleren Lebensabschnitt so dieses Fenster dieser maximal disruptiven Opportunitäten, das schließt sich so ganz, ganz, ganz langsam. Noch nicht krass, aber es ist nicht mehr so weit offen wie mit 25. Ja, dieser ganz krass disruptiven. Deswegen, das ist ja genau das, wenn dann eben aufkommt, ach scheiße, also das irgendwie bin ich vielleicht hier am ganz falschen Platz. Ja, dann kommt vielleicht bei dem einen oder anderen Panik auf, weil der sieht, dass das Fenster sich so ganz langsam schließt und lang brauchst nicht mehr warten, weil dann wirst du irgendwann 50 bist, ja, und so weiter. Ne? Irgendwann schließt sich das, also gerade wenn es im Beruflichen ist, aber auch im Privaten, das ist, ist wahrscheinlich länger offen. Aber im Beruflichen irgendwann ist halt Schluss. Ja? Mhm. Und mit 65 wirst du wahrscheinlich nichts Disruptives beruflich mehr machen. Ja? Das heißt, auch wenn wir jetzt sagen, hey, viele Dinge, wo wir sagen, wettbewerbsfähig bleiben und so weiter, das schwingt bei mir natürlich auch schon mit. Ja? Jetzt ist langsam Mitte 40, also wenn, dann jetzt. Ne? Jetzt ist der Moment. Und auf der anderen Seite, was ich einen ganz, ganz schönen Begriff finde, ist von einer Philosophin, die ich wahnsinnig schätze, jetzt habe ich aber den Namen vergessen, eine Schweizerin. Und die hat einen Begriff mal angesprochen, der sogenannten Bleibefreiheit. Und das ist was, klingt für mich wahnsinnig versöhnlich, weil ich war und bin immer noch, und das zeichnet mich auch aus, unglaublich umtriebig und immer noch unglaublich auf Transformation aus. Ich mag Transformation. Ich mag dieses Weiterkommen, dieses Wachsen. Aber es muss vielleicht nicht mehr ganz so disruptiv sein, wie die Entscheidung damals innerhalb von 3 Tagen alles irgendwie in Nürnberg über den Haufen zu schmeißen. Das war wahrscheinlich die disruptivste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Ja? Damals im Januar 2007. Ich weiß das noch wie gestern. Das war wahrscheinlich mit die disruptivste Entscheidung in meinem Leben. Und diese Bleibefreiheit ist etwas, was man sich selber auch erlauben darf, zu sagen, hey, du musst nicht immer das Rad komplett neu erfinden, sondern du darfst auch dir diese Bleibefreiheit, du darfst dir die selber erlauben. Zu sagen, erlaub dir diese Bleibefreiheit und sei auch durchaus stolz und souverän in dem, was du bisher dir erarbeitet hast. Nicht, dass du nicht mehr wachsen sollst, nicht, dass du nicht mehr transformieren sollst, aber du musst dich nicht komplett auf links drehen. Du kannst aber. Du darfst dir aber diese Bleibefreiheit erlauben, gewähren. Das ist was, das klingt für mich total schön. Und vielleicht, um den Kreis zu schließen, das Thema Purpose, wo ist der richtige Platz? Weil wir ganz viel ja oft aus der Coaching-Brille sprechen. Und wenn ich vielleicht da noch was Persönliches sagen darf, für mich ist der Purpose, das ist für mich was ganz Versöhnliches. Ich habe irgendwann aufgehört, nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Ich glaube, du wirst nur enttäuscht, wenn du nach dem Sinn des Lebens suchst und dass du und dieses Purpose-Driven, dass du immer nur nach dem Purpose dahinter suchst und so weiter. Ich glaube, du wirst häufig enttäuscht. Und für mich klingt es viel, viel schöner und versöhnlicher, nicht nach dem Sinn des Lebens zu suchen, sondern nach dem Sinn im Leben zu suchen. Und das sind die kleinen Momente. Denn ich glaube, wenn du diese kleinen Momente einfach wertschätzt und wirklich annimmst und sie auch bewusst lebst und nicht wieder am Handy hängst oder die gar nicht diese Momente an dir vorbeiziehen. Ich glaube, das ist der wahre Schatz des Lebens und jedenfalls geht es mir so. Das ist für mich Purpose, wenn ich sage, der Sinn im Leben, der ist für mich wichtiger wie der Sinn des Lebens. Das ist meine persönliche.
Ja, das darf dann halt ein bisschen drüber. Also nicht skeptisch, sondern ist ja doch auch gewisse Philosophie dabei. Darf ich bei mir nochmal sagen lassen. Aber das, wo du gesagt hast, im Leben, da war ich gleich mit dabei. Auch mal den Sternenhimmel einfach schon nochmal anschauen und
genau.
Einfach, weiß nicht, ob das direkt gleichbedeutend mit Achtsamkeit ist. Also gewisse Achtsamkeit ist definitiv dafür notwendig für den Sinn im Leben.
Ja. Ja, also ich glaube, dass es, jetzt muss ich wieder auf das Generationenthema raus, aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die so dermaßen nach dem Sinn des Lebens jagen, dass sie diese wertvollen Momente, also diese sinnstiftenden Momente im Leben an sie vorbeiziehen lassen.
Na.
Und somit verpassen die das Leben. Und das ist was, das ist mir einfach wichtig, das Leben und die Momente auch auszukosten. Deswegen diese Reflexionsarbeit unglaublich wertvoll, um diese Momente auch zu erkennen. Und das ist für mich einfach unglaublich friedvoll, dieser Gedanke, und unglaublich schön zu sagen, hey, diese Momente, das ist es. Weil auch wenn du in die Zukunft denkst, es gibt nicht mehr wie diese Aneinanderreihung dieser Einzelmomente. Und manche ziehen an dir vorbei, aber manche darfst du auch bewusst auskosten. Nicht festhalten, das funktioniert nicht, aber auskosten. Das ist, glaube ich, es war Schönes, also jedenfalls für mich ein schöner Gedanke.
Mhm. Ja, danke für diese ja doch tiefen und persönlichen Einblicke. Also sowohl jetzt von der Kindheit, ist jetzt schon sehr persönlich, weil nicht nur Beruf, da war noch den Werdegang und warum du ja so am Fitnessbereich oder im Fitness festgehalten, ist ja für mich das, was wir hier machen, ist ja viel, viel mehr als Fitness. Ja. Also auch das Training ist mehr als Fitness. Also Fitness denken viele mehr noch an Bodybuilding oder Ausbelastung oder Höchstleistung. Ja. Und da sind wir deutlich mehr in diesem, also können wir, machen wir auch, ja, aber auch deutlich mehr mit diesem Hintergrund Langlebigkeit. War für mich schön, dich zu begleiten. Also sowohl heute als auch für die letzten 15 Jahre.
Ja, danke schön, Corby, dass du mich so schön und toll da durchgeführt hast. Das war jetzt eine bewegende, eine schöne Folge. Hoffe, dass es da die ein oder andere Person unserer Zuhörer interessant fand. Ich hoffe, ich bin nicht zu krass gesprungen hin und her.
Einfach so wie dein Leben.
Das war nicht ganz linear. Das war so ein bisschen wie so eine Biografielinie. So ein bisschen. Die letzten 14 Jahre sind wir ganz schön schnell drüber gerutscht durch diese R1-Zeit. Da ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Aber ich glaube, das war schon auch ganz interessant mal, warum das alles so entstanden ist und wie das alles eigentlich so kam. Und was für einen Weg wir auch irgendwie schon gemeinsam auch gegangen sind. Das ist schon interessant. Für mich immer wieder interessant zu sagen, wenn unglaublich, was für ein Zickzackkurs auch in meiner Biografie so war, und dann ist aber trotzdem alles dann doch sehr, sehr stetig und konstant gelaufen. Freue mich, da zu sein, wo ich jetzt bin. Bin sehr gespannt, wo es noch hingehen wird.
Ja, auf jeden Fall zu ganz, ganz vielen weiteren Episoden.
Ja, definitiv, definitiv. Und deswegen verabschieden wir uns hiermit. Bringen wir es zum Punkt.
Jawohl. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jawohl, servus.
Ciao, ciao. Ciao. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann abonniere bitte unseren Athlet des Lebens Podcast und empfehle uns gerne weiter.